Ich lese uns den Predigttext aus dem Matthäus-Evangelium. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn, und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als die Jünger sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen.
Liebe Gemeinde, das Thema steht hier an der Leinwand groß zu lesen, wenn der Feigenbaum ein Messi wäre oder ist. Ja, manche denken vielleicht, was das für ein eigenartiges Predigtthema. Und andere fragen sich eventuell, was denn um alle Welt nun wieder ein Messi ist. Und das möchte ich schnell erklären. Messis sammeln oft Stofftiere, Tassen, Wolle, Putzmittel, Zahnbürsten, Shampoo, können keine Zeitschriften wegwerfen, horten Briefumschläge, Prospekte, allen möglichen Hausrat. Und irgendwann besteht die Wohnung dann nur noch aus einem unübersichtlichen Chaos. Messis leiden unter dem sogenannten Messi-Syndrom. Schätzungsweise gibt es davon etwa 2,8 Millionen Menschen in Deutschland, die unter dieser Sache leiden. Und bei meinen Recherchen stieß ich auf ein Messi-Kompetenzzentrum, so heißt das. Das gibt es auch, und zwar in Stuttgart. Und Veronika Schröder als Messi-Therapeutin leitet das. Und sie spricht bei dem Messi-Syndrom von einer Wertbeimessungsstörung, sogenannte Wertbeimessungsstörung. Messis können nicht unterscheiden, was wirklich Wert besitzt. Das ist das Problem. Also wird alles für wertvoll und existenziell notwendig betrachtet. Und wenn Sie mal aufräumen sollen, dann merkt man das, Sie können nichts wegwerfen. Wie diese Menschen sich fühlen, zeigt vielleicht diese Grafik, die ich auch im Internet gefunden habe, ein Bild. Man sitzt vor einem riesengroßen Haufen und weiß nicht, wie man damit fertig werden soll. In unserem Bibeltext, den uns Rüdiger vorhin vorgelesen hat, begegnet Jesus einem Feigenbaum, der aber keinerlei Früchte hat. Normalerweise tragen Feigenbäume im Mittelmeerraum zweimal im Jahr Früchte, habe ich mir angelesen. Ich weiß das natürlich auch nicht, aber man kann das lesen, und zwar im Juni die Frühfeigen und im August, September die besonders süßen Sommerfeigen. Und Feigen gehören bereits seit frühester Zeit zu den Grundnahrungsmitteln, auch gerade in dieser Gegend. Bei Ausgrabungen von Gezer, das ist also in Israel ein Ort, eine der Hauptstätten des Altertums, fand man getrocknete Feigen aus der Zeit von 5000 vor Christus bereits. Also die Feigen, die haben schon lange in der Kultur der Menschheit sozusagen auch Mägen satt gemacht. Aber nun zurück zur Geschichte. Jesus war also früh morgens zusammen mit seinen Jüngern von Bethanien aus aufgebrochen, um den etwa 2,7 Kilometer langen Weg nach Jerusalem zurückzulegen. Eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, dass Maria und Martha, bei denen vermutlich die Männer in Bethanien übernachteten, ohne Frühstück ziehen ließen. Frauen machen sowas nicht, oder? Naja, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle hatte Jesus Hunger, sagt uns die Geschichte. Er wollte frische Feigen essen, aber dieser Baum am Wegesrand hatte nichts als Blätter, Blätter, Blätter. Wer Feigenbäume schon einmal gesehen hat, weiß, wie imposant die Blätterpracht großer Feigenbäume sein kann. Tja, in solchen Bäumen kann man sogar Hängematten aufhängen, um einen schützenden Schatten zu bekommen, um dann ein wenig zu dösen in diesem Schatten. Hätte Jesus ja auch machen können. Stattdessen maßregelt er diesen Baum mit einem Ausspruch, der einem Fluchwort gleichkommt. Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht, sagt Jesus. Wahrscheinlich wird es schon so manchen Leser gegeben haben, der Mitleid mit diesem Baum fühlte. Wie kann Jesus nur so etwas tun? Warum lässt Jesus diesen Baum verdorren? Von Jesus sind wir doch anderes gewöhnt, oder? Sagt er nicht von sich selbst, er sei gekommen zu heilen, was verloren ist? Hätte er nicht viel lieber ein Feigenwunder machen sollen? Also etwas Konstruktives, sagen wir mal. Ja, wir wollen ja mal was Konstruktives. Und das scheint ein bisschen destruktiv gewesen zu sein, was Jesus da tat. Wie zum Beispiel auf einer Hochzeit, als er Wasser zu Wein machte. Oder wie er 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hatte. Wahnsinn. Nun, wenn Jesus so handelt, wie wir heute in unserer Geschichte vor uns haben, da muss wirklich etwas Gewaltiges im Argen liegen. Nur was? Das ist die Frage. Um das zu verstehen, hilft uns vielleicht vorerst einmal einen Blick in das Alte Testament oder Erste Testament. Wenn man mit den Iranern spricht, die kennen kein Altes Testament. Ist ja auch ein komischer Begriff. Also Erstes Testament, also den ersten Teil der Bibel schwenken. Dort finden wir mehrere biblische Bücher, die prophetische Bücher genannt werden. Also diese Bücher sind zumeist von Propheten eben geschrieben worden. Und die Namen der Propheten kennen wir auch. Da gibt es zum Beispiel Jesaja oder Jeremia oder Hesekiel. Und in diesen Prophetenbüchern stoßen wir manchmal auf eigenartig anmutende Anweisungen Gottes, die er seinen Propheten gab. Für moderne Bibelleser ehrlich gesagt manchmal etwas sehr eigenartig anmutend. Und man fragt sich, wie kommt sowas eigentlich? So wird zum Beispiel von Jesaja berichtet, ich habe hier den Bibeltext mal, kann man nebenbei lesen, dass er 3 Jahre nackt in Jerusalem herumgelaufen sei. Dies tat er nicht, weil er das für eine sinnvolle und vertretbare Weise der Bekleidung hielt, sondern weil er vor Augen stellen sollte und wollte, dass den Jerusalemern eine schwere militärische Niederlage bevorsteht, was für viele Kriegsgefangene bedeuten würde, eben in die Kriegsgefangenschaft zu kommen. Und Kriegsgefangene wurden häufig nackt dargestellt. Also das ist so eine prophetische Handlung, die Jesaja hier sozusagen machen sollte. Theologen nennen so etwas eine prophetische Zeichenhandlung. Was sich mit dem Feigenbaum dramatisch vor den Augen der Jünger vollzog, war ebenso ein prophetisch gemeintes Wunder Jesu. Die Situation mit dem Feigenbaum lässt sich außerdem nur verstehen im Zusammenhang mit dem rüden Vertreiben der Händler und Käufer aus dem Tempel in Jerusalem. Wir haben diese beiden Geschichten gehört. Erst die Tempelvertreibung, wo Jesus im Tempel war, Dann war er über Nacht in Betanien und am nächsten Tag passierte das dann mit diesem Feigenbaum. Am Vortag machte der Zustand des Tempels in Jerusalem Jesus so sehr traurig. Mein Haus soll ein Bethaus heißen, sagte er. Machen wir jetzt den Bibeltext hier. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Für Jesus war das wirklich ein schrecklicher Eindruck. Vielleicht hatte Jesus ja daraufhin eine schlaflose Nacht in Betanien verbracht. Er war sehr besorgt um den geistlichen Zustand des Volkes Israels. Als nun Jesus am Morgen am Wegesrand diesen Blätterbaum sah, ohne jeglicher Frucht, musste er an sein geliebtes Volk denken. Der Zustand seines Volkes war wie so ein Feigenbaum ohne Frucht. Israel war sozusagen zu einem religiösen Messi verkommen. Religiös taten sie alles Mögliche. Das war ein religiöser Betrieb in Jerusalem. Ja, das triefte alles von Religion dort. Sie horteten die religiösen Gesetze. Aber geistliches Leben fand nicht mehr statt. Die Leute waren nicht mehr mit dem Herzen bei Gott. Im Gegenteil, sie machten sogar noch aus dem Tempeldienst ein finanzielles Geschäftsmodell. In den Augen Jesu alles nur Blätter, Blätter, Blätter. Aber keine lebendige Frucht mehr für das Reich Gottes. Wie schnell kann Glaube an Gott verkommen zu bloßer Religion, die niemanden mehr nützt? Im Gegenteil, sogar Menschen zum Schaden wird. Aber der lebendige Gott wollte das nicht. Er hatte doch bereits am Anfang der Bibel festgelegt, wozu er das Volk Israel bestimmt hatte. Man kann in 1. Mose 12, 3 das lesen. Das hat er schon Abraham gesagt. Und dort lesen wir, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Damit ist gemeint, alle Völker auf Erden sollen in dir, Abraham, gesegnet werden. Und letztlich auch eben in dem Volk Israel. Israel sollte ein Segen für die Welt sein. Und in 2. Mose 19, 6 sagt Gott dem Volk Israel, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Von dieser Frucht des Segens Gottes fand Jesus im Tempel 0, nichts. Wie bestürzt war Jesus, als er diese religiöse Deformation sehen musste. Vielleicht verstehen wir jetzt diesen heiligen Zorn, den Jesus hatte. Denn er wusste ja, wie es der Vater sich eigentlich gedacht hat. Wütend war Jesus darüber, wie die Hohenpriester und Schriftgelehrten, das war ja die religiöse Elite in Israel, den Tempel als heiligen Ort der Anbetung verkommen ließen. Aber dann sehen wir in der Geschichte auch, haben wir vorhin gehört, bei Jesus das heilsame Kontrastprogramm. Sofort als der Messias, ja der lebendige Gott selbst, im Tempel auftrat, wurde dieses Haus augenblicklich wieder in seine eigentliche Berufung zurückgeführt. Endlich geschah wieder etwas Heiliges. Blinde und Lahme heilte Jesus. Kinder sprachen Worte Gottes aus und huldigten Jesus, Hosianna, dem Sohn Davids. Wie düster waren dagegen die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich in ihren selbstgeschaffenen religiösen Systemen verfangen hatten und die die Unmündigen, Kinder und Säuglinge gleich mit darin gefangen hielten. Alles nur Blätter, 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 aber keine Frucht. Mit dem verdorrten Feigenbaum zeigt Jesus in bestürzender Weise die tödliche Fruchtlosigkeit, den religiösen Betrieb. Jesu Botschaft hier muss man auf einen klaren Nenner bringen. Religion ohne Jesus tötet. Warum ist das so? Weil eine Religion ohne Anwesenheit der Auferstehungskraft Jesu letztlich immer zu einer Waffe gegen den Menschen wird. Zugegeben, das ist eine radikale Aussage. Ich habe vorher auch überlegt, ob ich die so ausspreche. Aber ich habe mir das sehr gut überlegt. Wir brauchen ja nur die ältere und die sehr junge Weltgeschichte anschauen. Viele Menschen sind im Laufe der Geschichte durch religiöse Systeme ohne Jesus Opfer geworden. Millionen und Abermillionen wurden unterdrückt, gefangen gehalten, getötet. Und zwar betrifft das jede Religion. Das Christentum betrifft das, den Islam, selbst den Buddhismus, der im Westen sehr verklärt gesehen wird. Von vielen Zeitgenossen sagen, das ist die toll, ja, Buddhismus ist toll. Auch den Hinduismus, wo man sagt, wie die Leute in den Kasten gehalten werden, ja. Wer immer unten ist, bleibt immer unten. Und auch die primitiven Naturreligionen. Und nun schlussfolgern manche westliche Zeitgenossen heute daraus, weil das so ist, brauchen wir keinen Glauben an irgendeinen Gott. Sie predigen einen neuen Atheismus. Aber so eine Argumentation wäre genau die gleiche, wie wenn wir sagen würden, weil heute immer mehr Messermorde in Deutschland passieren, schaffen wir alle Messer ab. Sowohl das eine wie das andere geht nicht. Nein, aller unser Leben. Hier und das Leben der ganzen Welt hängt von dem einen ab. Oh, danke, das ist aber nett. Bitte. Dankeschön. Das ist lieb, danke. Das hängt von dem einen ab, nämlich der auferstanden ist. Jesus Christus. Wir sitzen alle hier, weil Jesus Christus das Leben uns nicht genommen hat bis jetzt, sondern erhält. Er ist der eigentliche Erhalter des Lebens. Es hängt von dem ab, der in der Geschichte im Tempel die Blinden und Lahmen heilt. Wir alle leben nur deshalb, weil Jesus uns das Leben gibt. In dem Augenblick, in dem Gott den uns geschenkten Lebensatem uns entzieht, sterben wir. Immer wenn wir sterben, entzieht uns Gott den Lebensatem. Also wenn wir einmal sterben, wir sterben ja nur einmal, ne? Das ist der ganze Grund, warum Jesus immer Menschen auffordert, folge mir nach. Das ist der eigentliche Grund, weil er der Herr des Lebens ist. Und die Frage ist, folgst du Jesus nach? Folgst du wirklich Jesus nach? Lebst du aus der Auferstehungskraft des Auferstandenen? Lebst du wirklich aus dieser Kraft, jeden Tag neu? Schließt du dich sozusagen immer wieder an, wie so ein Stecker reinstecken, ja, bei Jesus und eben diese Auferstehungskraft in Anspruch zu nehmen, jeden Tag neu? Wenn nicht, dann wäre es ja heute der Augenblick, mal den Stecker bei Jesus reinzustecken. Ganz einfach ein Gebet zu sprechen. Herr Jesus, ich möchte erstmalig dir gehören. Oder ich möchte neu wieder zu dir zurückfinden. Und noch etwas müssen wir sehen. In der Offenbarung lesen wir, dass Jesus etwas vor der Kirche vorhersagt, was nicht so schön ist. In letzter Zeit, sagt er, wird es eine Kirche geben ohne Christus. Dieser Kirche wird es wichtiger werden, dem Zeitgeist zu folgen, als dem Heiligen Geist. Und diese Warnung sollten wir sehr ernst hören, damit wir uns eben immer wieder fragen, wie sieht es eigentlich in meinem persönlichen Leben aus? Bin ich noch angeschlossen bei Jesus? Und natürlich auch, wie sieht es in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde aus? Ist da Jesus im Mittelpunkt? Ich bin davon überzeugt, Deformation braucht Reformation. Wir haben gerade Reformation gefeiert. Die Reformation war bitter nötig und die ist immer wieder bitter nötig. Es braucht immer wieder ein bewusstes sich hinwenden zu Jesus Christus. Im persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde. Immer wieder. Das geht nicht so, dass man sagt, das war vor Jahren mal so. Ja, als hier Bergmann? Nee. Herr Weber, Dr. Weber da war. Ja, das war eine schöne Zeit. Nein, das muss man immer wieder neu. Herr Dr. Weber, die Zeit ist schon lange vorbei. Es ist eine segensreiche Geschichte gewesen. Aber wir müssen immer wieder neu das anpacken. Immer wieder neu sagen, Jesus, ich möchte gerne beten für die Gemeinde, beten für ein Selbstherr, schenke, dass du Mittelpunkt bleibst in meinem Leben. Reformation ist immer wieder nötig. Es ist kein altes Fest von vor 500 Jahren. Sondern wir brauchen das immer wieder. Und deswegen ist auch gut, wenn wir es feiern. Aber eben nicht nur als eine geschichtliche Sicht, sondern wir brauchen immer wieder Reformation, weil die Deformation immer wieder passiert. Wir müssen uns immer wieder fragen, sind wir eher wie ein Feigenbaum, der zu einem Blättermessi deformiert ist. Mit vielen mehr oder weniger tollen Aktionen, aber mit wenig bis gar keiner Frucht. dann braucht es eine Reformation, wenn wir keine Frucht mehr sehen. Und Frucht lässt sich messen. Frucht kann man sehen. Frucht kann man essen. Also beim Feigenbaum ist das so. In der Gemeinde muss man auch Frucht sehen. Ist nicht nur vergeistlicht, sondern Frucht zeigt sich auch immer irgendwie. Und es ist gut, darüber unruhig zu bleiben im eigenen Leben, aber eben auch in der Gesamtgemeinde. Denn jeder von uns ist berufen, und das ist was sehr Schönes. Steht in der Bibel, in der Offenbarung gleich am Anfang. Auch finde ich ganz stark, dass es in der Offenbarung steht, wozu wir berufen sind, nämlich Priester und Könige zu sein. Menschen, die zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Herrlichkeit trachten, dazu sind wir berufen. Und uns liefert die Feigenbaumgeschichte auch gleich mit, was es für uns Christen heißt, Könige und Priester zu sein. Als die Jünger ganz baff waren darüber, wie rasch der Feigenbaum verdorrt war, sagte Jesus ein ganz wegweisendes Wort. Er sagte, wahrlich, ich sage euch. Im Griechischen steht für das wahrlich das bekannte Wort Amen. Und das bedeutet, so ist es. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Die dürfen wir nicht einfach so überlesen, ja? Wenn das hier so steht. Dann müssen wir aufwachen und sagen, oh, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wahrlich, ich sage euch. Und er sagt dann, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr Berge versetzen. Glauben wir das? Habt ihr schon mal Berge versetzt? Die Frage ist, glaubst du einen Glauben, ohne zu zweifeln, der Berge versetzt? Ja klar, das ist hier natürlich gleichnishaft gemeint. Das dürfte uns Burgdorfern auch nicht so schwer fallen zu verstehen, denn bis Hamburg gibt es keine Berge, die wir versetzen könnten, ne? Außer den Willsee da, aber der ist nur auch ein bisschen sehr läppisch. Nein, Jesus spricht hier von einem herausfordernden Glauben, nicht von einem Willseeder Berg, sondern von einem herausfordernden Glauben, der so stark ist, als könnte er riesige Berge versetzen, wie die deutschen Alpen vielleicht. Es braucht wirklich einen Glauben, der Berge versetzt, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen können. Ich möchte dich heute fragen, was ist dein persönliches Glaubensprojekt? Kennst du dein persönliches Glaubensprojekt? Das ist doch eine wichtige Voraussetzung, um nicht nur ein religiöser Blättermessi zu sein. Du brauchst ein Glaubensprojekt. Du brauchst ein Glaubensprojekt, welches groß ist wie ein riesiger Berg, den du versetzen möchtest. Und deswegen frage ich die Senioren unter uns. Ich frage die Familienväter, ich frage die Familienmütter, die Alleinerziehenden, die allein zu Hause leben. Und ich frage auch die Jugendlichen. Da ist ja heute nicht viel da, aber ein paar sind da. Zwei zumindest. Was ist dein Glaubensprojekt? Was ist dein Glaubensprojekt? Das frage ich ganz ernsthaft, weil es Jesus uns fragt. Was ist dein Glaubensprojekt? Vielleicht gibt es ja unter uns einige, die sich so an ein Glaubensprojekt erinnern. Ganz dunkel, da war mal was. Aber dann haben die Zweifel das Glaubensprojekt aufgefressen. Und dann ist es irgendwie versunken im Dunkeln. Dann ist, glaube ich, heute der Anstoß, den uns Jesus geben will, diesen Faden wieder neu aufzunehmen, ganz bewusst aufzunehmen. Wir dürfen Jesus wirklich beim Wort nehmen, wenn er sagt, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann kannst du zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Oder fang ja vielleicht heute erstmalig an, ein Glaubensprojekt ins Auge zu fassen. Wenn du sagst, ich habe eigentlich noch nie ein Glaubensprojekt gehabt, dann fasse heute eins ins Auge oder überleg dir zu Hause, was ist mein Glaubensprojekt? Was sagt mir Jesus, was mein Glaubensprojekt ist? In 100 Jahren interessiert sich niemand mehr, wie viel Zeit und Geld jemand in sein Haus gesteckt hat. Mal ehrlich, es interessiert keinen mehr. Welche tolle berufliche Karriere jemand hingelegt hat, interessiert auch niemanden mehr. Oder welche Reisen jemand unternommen hat. Aber ein Glaubensprojekt wird auf alle Fälle Ewigkeitswert behalten. Wir Christen sollten keine Wertbeimessungsstörung haben. Als Könige und Priester des lebendigen Gottes sind wir berufen, ein Segen zu sein für diese Welt und an allererste Stelle zu setzen, was bei Jesus Wert hat. Das wäre doch auch mal eine Frage, die ihr mal mitnehmt. Was hat bei Jesus Wert und was hat bei mir Wert? Könnte sein, dass vielleicht doch manches korrigiert werden muss. Und sicherlich ist es auch eine Hilfe, wenn wir uns gegenseitig unsere Glaubensprojekte verraten. Warum? Dann können wir uns gegenseitig im Glauben auch darin unterstützen und stärken. Also ich verrate mal meins. Muss man ja mal in Vorleistung gehen. Mein Glaubensprojekt hier in Burgdorf ist, dass wir hier Kinder und Jugendliche kriegen, die wirklich auch zum lebendigen Glauben an Jesus finden. Das ist mein Glaubensprojekt. Kinder, die eben nicht in weltlichen Ideologien aufgehen, die wir nicht an die weltlichen Ideologien verlieren oder in irgendwelchen religiösen Systemen, sondern Kinder und Jugendliche, die den lebendigen Heiland finden, der wirklich helfen kann, der wirklich Leben ins Leben der Kinder bringt, den Messias Jesus Christus, der jeden Menschen in Freiheit führt. Denn darum geht's. Jesus führt immer in die Freiheit, Religion immer in die Abhängigkeit. Kennzeichen eines echten Glaubensprojektes ist es, es immer wieder Gott vorzulegen, im Gebet. Und das kann man auch sehr gut zusammen mit anderen Christen tun. Also zum Beispiel, wenn hier Gebetsfrühstück ist, dann kann man sich seine gegenseitigen Glaubensprojekte auch sagen und kann dafür beten oder auch im Gebetskreis, den wir hier mittwochs immer haben, 14-tägig. Am Ende des Bibeltextes lesen wir Jesu Verheißung für unser Glaubensprojekt. Alles, was ihr bittet im Gebet, ist auch ein Wahnsinnssatz, wenn man sich den mal wirklich auch nicht nur so überliest, sondern auch mal richtig zu Herzen gehen lässt. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Wollen wir dann nicht Jesus mal beim Wort nehmen und sagen, du hast es gesagt, Jesus, dann ist es auch so, oder? Letztlich sind es ja nicht wir, die die Berge versetzen müssen, sondern es ist der Glaube an den Herrn, der die Auferstehungskraft hat, der letztlich lebendig macht. Nicht wir machen lebendig, sondern Jesus macht lebendig. Er, der Herr, der Messias, der am Werk war und der auch am Werk ist. Und da sollen wir dran glauben, dass er auch weiterhin am Werk sein wird. Denn wir haben keinen kleinen Herrn, sondern wir haben einen großen Herrn. Einen Herrn, der Herr über diese ganze Welt ist. Und das sollten wir nie vergessen. Dazu segne uns der lebendige Gott. Amen.